Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Indien hat das größte religiöse Fest der Welt begonnen. Wie es abläuft jetzt unter Corona-Bedingungen, das klären wir gleich. Dann stellen wir Ihnen die ersten deutschen Polizeirabbiner vor und wir nehmen Sie mit nach Brüssel in einen neuen Kunsttempel. Die Kumbh Mela ist das größte Fest des Hinduismus und gilt damit auch als größtes religiöses Fest der Welt. Es findet in 4 indischen Städten statt, und zwar in der großen Variante jeweils nur ungefähr alle 12 Jahre. Ist also was ganz Besonderes. Und in Haridwar, einer Stadt am Ganges in Nordindien, da ist es seit gestern wieder soweit. Die Pilgerreise hat begonnen. Zuletzt sollen über 30 Millionen Menschen dabei gewesen sein. Aber wie läuft das Ganze jetzt unter Corona-Bedingungen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Indien-Korrespondenten Bernd Muschborowska. Der beobachtet das Ganze auch unter Corona-Bedingungen, nämlich nicht wie sonst aus Neu-Delhi, sondern von Hamburg aus. Herr Muschborowska, gestern war also der erste Tag der Kumbh Mela. Wie sind Ihre Eindrücke? Was hat sich durch Corona verändert?
Ja, also ich bedauere sehr, dass ich nicht persönlich an dieser Kumbh Mela teilnehmen kann in diesem Jahr. Ich hatte das mit meinem Mitarbeiter in Delhi, Anup Saxena, schon lange vor Corona geplant, dass wir da gemeinsam hinreisen, denn das ist immer ein ganz besonderes Ereignis, solche religiösen Feierlichkeiten, Veranstaltungen. Und wenn ich mit Anup auch sonst durch Indien reise, dann besuchen wir immer irgendwelche Tempel, versteckte oder bekannte Tempel. Die Kumbh Mela hat begonnen, wie man das eigentlich erwarten konnte, mit einem riesigen Gedränge entlang des Ganges. Die Menschen kommen dorthin während dieser Pilgerreise, um sich im heiligen Fluss Ganges zu reinigen von ihren Sünden, um sich zu erneuern. Und da werden in den nächsten Wochen Millionen Menschen erwartet. Und das Ganze trotz Corona, trotz Reisebeschränkungen, trotz Versammlungsbeschränkungen, das spielt dann keine Rolle. Man konnte das sehen auf den Bildern, die mir mein Mitarbeiter aus Indien zugeschickt hat, und auf dem Filmmaterial, dass wirklich es eigentlich so war wie immer, als gäbe es kein Corona. Die Menschen strömten zum Ufer des Ganges, nahmen ein Bad im heiligen Fluss, und das wird so in den nächsten Wochen weitergehen.
Dabei hieß es vorher, es soll spezielle Hygienemaßnahmen eigentlich schon geben jetzt bei dieser Pilgerreise. Welche Maßnahmen sollen das eigentlich sein?
Nun, die Inder haben das schon auch gut vorbereitet. Muss man schon sagen. Es wurden Vorkehrungen getroffen. Es wurde also die Zahl der Pilger begrenzt, die dort teilnehmen darf. Alte Leute sollten nicht kommen, hieß es. Auch Kinder sind nicht zugelassen. Das heißt, schon allein dadurch sind es viel weniger Menschen, die in diesem Jahr kommen können. Der ganze Uferbereich wurde in Zonen eingeteilt, die farbig markiert sind. Man bekam also bestimmte Slots, um das so zu bezeichnen, wo man das Bad nehmen konnte und wann. Man musste sich online anmelden, und es wurden natürlich auch andere sonst übliche Hygienemaßnahmen getroffen. Abstandsregeln werden, man wird ständig aufgefordert dort über Lautsprecher, dass man Abstand halten soll, aber das geht natürlich alles unter in dem riesigen Gedränge. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die getroffen wurden, und dann sind die Inder auch, das muss man auch sagen, auch sehr kreativ. Also es wurden auch kleine Plastikbeutel und Fläschchen mit Gangeswasser verteilt an all jene, die nicht an dieser Kumbh Mela teilnehmen können, die es nicht schaffen, bis zum Ganges vorzudringen, damit sie wenigstens ein wenig Gangeswasser haben, um sich dann vielleicht zu Hause im Homeoffice mit dieser Kumbh Mela zu befassen.
Ja, also das Bad im Ganges to go sozusagen. Wie reagieren die Menschen, die Pilgerinnen und Pilger, denn auf diese Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben und auf überhaupt auf die Corona-Umstände? Ist da, ja, kooperieren die oder wie wird das
die
umgesetzt?
Die Inder kooperieren eigentlich ganz gut mit solchen Maßnahmen, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Also einerseits gibt es Verständnis und die Inder sind jetzt schon auch seit Monaten an Maßnahmen gewöhnt im ganzen Land, aber es gibt eben auch sehr viele sehr gläubige Hindus, die manchmal, ich möchte das sehr vorsichtig ausdrücken, dem heiligen Fluss Ganges und ihrer Religion zu viel Bedeutung beimessen. Also da gibt es ganz viele, das hört man ständig immer wieder, auch von gebildeten Menschen, die davon ausgehen, dass wenn man im Ganges badet, wenn man also an dieser Kumbh Mela teilnimmt, dass man dann ja auch von Krankheiten geheilt werden könnte, auch von Corona. Und diese, ich sage es mal, durchaus nicht wissenschaftlich bewiesene Ansicht ist sehr stark verbreitet. Und das ist natürlich so ein bedenklicher Teil dieser Kumbh Mela und ein bedenklicher Teil der Menschen, die dann dorthin gehen und sagen, wenn ich hier teilnehme, kann mir nichts mehr passieren.
Da zeigt sich dann auch der Stellenwert des Ganges als heiliger Fluss und der Kumbh Mela. Warum hat diese Pilgerreise denn eigentlich so einen großen Stellenwert, dass da Millionen Menschen hinkommen?
Nun, das Ganze stammt natürlich aus der hinduistischen Mythologie, die in der Bhagavad Gita beschrieben ist. Der Ursprung der Kumbh Mela ist ein in dieser Mythologie beschriebene Kampf zwischen Göttern und Dämonen um die Unsterblichkeit. Und dabei musste, so ist es beschrieben, der Gott Vishnu einen Krug mit dem Nektar der Unsterblichkeit in den Himmel transportieren. Dabei sind ihm 4 Tropfen dieses Nektars auf die Erde gefallen, und zwar in Indien, in den 4 Städten, die heute die Orte der Kumbh Mela sind. Und so gesehen hat diese Kumbh Mela natürlich die Bedeutung, dass die Menschen sich mit dieser Unsterblichkeit, die dieser Nektar ja bereiten soll, verbinden können. Und deshalb ist das auch eine der wichtigsten Pilgerreisen der Hindus, die ja eigentlich alle 12 Jahre stattfindet und dazwischen kleinere Pilgerreisen in den Jahren dazwischen.
Eigentlich alle 12 Jahre, sagen Sie, denn diesmal sind es nur 11 Jahre, ausgerechnet jetzt, wo die Corona-Pandemie so um sich greift. Auch in Indien hat man in Haridwar gesagt, wir machen die Kumbh Mela nicht wie sonst immer nach 12 Jahren, sondern jetzt schon nach 11 Jahren. Warum das?
Naja, diese Entscheidung, diese Berechnung fiel natürlich schon vor Corona. Der Grund ist, dass in diesem Jahr die Sterne besonders günstig stehen. Und Astrologie hat auch im Hinduismus einen relativ großen Stellenwert. So gesehen musste die Kumbh Mela eben aus spirituellen Gründen, aus Gründen der Astrologie, in diesem Jahr stattfinden, nach 11 Jahren. Corona kam dann irgendwie dazwischen, aber hat dann eben doch nicht mehr diese Rolle gespielt, um diese wichtige, die Inder nennen das, auspicious days, also besonders spirituell begründete Tage zu übertrumpfen. So gesehen hätte man eigentlich sagen können, wenn es jetzt Corona gibt, dann warten wir lieber bis zum 12. Jahr, aber das das war wohl nicht durchsetzungsfähig.
Wie ist denn die Corona-Lage in Indien eigentlich derzeit?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, muss ich sagen, denn einerseits sind die Zahlen wahnsinnig hoch. Indien steht ja hinter den USA an zweiter Stelle der Länder, die die meisten Corona-Infektionen haben. Gleichzeitig zeigt sich seit einigen Monaten schon, dass die Zahl der Neuinfektionen überraschenderweise zurückgeht. Es werden immer weniger, fast sind wir schon in Deutschland höher als in Indien. Und angesichts der Bevölkerungszahl ist das natürlich verwunderlich. Man hat allerdings auch Zweifel daran, ob inzwischen nicht vielleicht auch die Tests nicht mehr so ausführlich und flächendeckend durchgeführt werden. Es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass ausgerechnet jetzt, wo überall die Zahlen hochgehen, in Indien die Zahlen zurückgehen.
Das wohl größte religiöse Fest der Welt hat begonnen. Die Kumbh Mela in Indien. Die Pilgerreise dauert noch bis in den April. Und Millionen Menschen werden in der Stadt Haridwar am Ganges erwartet. Darüber habe ich mit unserem Indien-Korrespondenten gesprochen, mit Bernd Musch-Borowska. Vielen Dank. Christliche Polizeiseelsorger, die gibt es in Deutschland schon lange. Die Kirchen dürfen Männer und Frauen zur Polizei schicken, als Ansprechpartner für Fragen und Probleme im Job oder im Leben. Jetzt gibt es auch die ersten beiden deutschen Polizeirabbiner, und zwar in Baden-Württemberg. Die Rabbiner wollen allerdings nicht nur als Seelsorger tätig sein, sondern sie wollen die Polizei auch aufklären, was jüdisches Leben in Deutschland eigentlich ausmacht. Katharina Seeburger berichtet.
Seit einer Woche sind der Lörracher Moshe Flohmannmann für Baden und der Ulmer Schnör Trebnick für Württemberg Polizeirabbiner und bald auch als Lehrer für heutiges jüdisches Leben in Deutschland an der Polizeihochschule in Baden-Württemberg. Schnör Trebnick.
Wir haben eine Vielfalt von Aufgaben, von Seelsorgen und Polizeiausbildung bis zum interreligiösen und interkulturellen Gespräch. Ein sehr, sehr breiten und Vielfalt von Angeboten.
Dem badischen Polizeirabbiner Moshe Flohmannmann war ein enger und guter Kontakt mit der Polizei schon immer sehr wichtig. In seiner Lörracher Gemeinde ist er Beauftragter für Sicherheit und hat dort bereits für Polizisten Führungen durch die Synagoge organisiert. Als badischer Polizeirabbiner hofft er, weiter Vorurteile abzubauen.
Wenn man sieht einen Rabbiner, wenn man sieht einen Juden und er spricht von seiner Religion, und er erzählt und zeigt eine aktive jüdische Gemeinde mit einem jüdischen Leben inside, dann man bekommt ganz andere Gefühl, persönliche Gefühl auch für diese Religion.
Dass es auch unter Polizisten Vorurteile, rechtsextreme Einstellungen und Antisemitismus gibt, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach gezeigt, als rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei aufgedeckt wurden, auch in Baden-Württemberg. Entstanden sind die Stellen der Polizeirabbiner durch eine Empfehlung des Antisemitismusbeauftragten des Landes, Michael Blume. Er wünscht sich, dass durch die Polizeirabbiner auch Antisemitismus in der Polizei bekämpft wird.
Wie alle anderen Menschen in Deutschland auch, haben selbstverständlich auch Polizeibeamte Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit aus der Kultur aufgenommen. Und deswegen ist es gut, dass sie durch Polizeirabbiner jüdisches Leben kennenlernen können, dass es ein Teil ihrer Welt ist, dass sie auch sehen, dass die jüdischen Gemeinden unsere Polizei unterstützen.
Wie genau der Unterricht zu jüdischem Leben an der Polizeihochschule Baden-Württemberg aussehen soll, wird gerade noch geplant. Losgehen soll es im März. Der Vizepräsident der Polizeihochschule, Josef Feser, freut sich, das Lehrangebot durch die Polizeirabbiner erweitern zu können. Denn Wissen über jüdisches Leben ist für ihn auch wichtig, um als Polizist jüdisches Leben schützen zu können.
Wir haben ja als Polizei zum Beispiel auch gerade im Zusammenhang mit Halle ja sehr viele Schutzmaßnahmen durchführen müssen. Von dem her ist es auch wichtig, dass man nicht nur vor einer Synagoge steht, sondern auch weiß, was in einer Synagoge, was das jüdische Leben ausmacht.
Der Polizeirabbiner Moshe Flohmannmann hofft mit seiner Arbeit, den Polizistinnen und Polizisten mehr als bloß Wissen über jüdisches Leben zu vermitteln.
Sie werden auch fühlen, dass jüdische Menschen in Deutschland sind unsere Mitbürger, dass wir sind zusammen, dass wir sind ein Volk. Und ich hoffe, dass durch dieses Gefühl, dass wir in Frieden miteinander leben werden.
In Baden-Württemberg gibt es jetzt zwei Polizeirabbiner, ein Bericht von Katharina Seeburger.
Thank you.
Kunst und Religion hängen oft eng zusammen. Kunstwerke können natürlich völlig religionsfrei sein, aber Religionen, die drücken sich eben immer auch in Kunst aus. Das ist der Hintergrund für einen neuen Kunsttempel. Der hat jetzt in Belgien eröffnet, in Brüssel. Und man fragt sich, ist das jetzt eine Galerie oder ein Gotteshaus oder beides? Oder ist es eine Parodie? Oder ist alles nur PR, ein Marketing-Gag, um im Tempel Kunst verkaufen zu können? Viele Fragen, Antworten darauf hat jetzt Christine Büchele.
Dies ist eine äußerst unpassende Zeit, eine Galerie zu eröffnen. Der Kunstmarkt ist völlig überfordert. Die Menschen zögern, das Haus zu verlassen. Galerien und Museen werden vorsichtig und müssen vorübergehend schließen. Trotzdem startete vor wenigen Monaten ein ungewöhnliches Duo eine seltsam anmutende Art von Galerie in Brüssel. The Ack Prognostic Temple, den Ack-prognostischen Tempel.
Als Dominik auf mich zukam, sagte er, Sam, ich möchte einen Tempel aufbauen. Willst du mitmachen? Und sofort war mir klar, das ist eine gute Idee. Ein Tempel hat so viele Bedeutungsebenen. Die jüdische Gemeinde hat einen Tempel und die Freimaurer haben einen. Für mich war also die Idee, einen Tempel zu erschaffen, konzeptionell sehr interessant. Die Allegorien, die Symbole, die Rituale. Dieses gesamte Universum kann man immer weiter erfinden.
Sam Staverlink, belgischer Kunstkritiker und Chefredakteur des Kunstmagazins Art, ist einer der Gründer des Ack-prognostischen Tempels. Der zweite Gründer ist Dominic Dome Woods, ein australischer Künstler, der schon viele Jahre in Brüssel lebt und die Grundidee des Tempels hatte.
Es haben sich in den vergangenen 20 Jahren so viele Überlegungen, Arbeiten und so weiter angesammelt. Und dann kam ich an einen Punkt meiner philosophischen Überlegungen, dass ich dachte, okay, jetzt kann man das alles in einem Tempel verwirklichen.
Im Ack-prognostischen Tempel können Kunstwerke betrachtet oder erworben werden. Doch für beide, den Künstler Woods und den Kritiker Staverlink, ist er weit mehr als eine Galerie oder ein Ausstellungsraum.
Es ist ein Gesamtkunstwerk. Jedes Detail, alles, was wir im Tempel machen, ist sozusagen vorgedacht. Wir haben wirklich über alles nachgedacht, bis ins kleinste Detail.
Viele dieser Details sind von religiösen Elementen und spirituellen Strömungen inspiriert. Für den Namen des Tempels ließ sich Dome Woods von der griechischen Philosophie inspirieren und schuf das Kunstwort prognostisch. Ein bisschen Agnostizismus, ein bisschen Gnosis, ein bisschen Prognostizismus. Das muss man nicht ganz verstehen und auch nicht ernst nehmen. Richtig ernst nimmt Woods allerdings das Ziel seines Tempels. Er soll die Menschen durch Kunst mit dem Unbekannten vertraut machen. Er soll ihnen eine neue Chance bieten, Wissenschaft und Religion, Materielles und Immaterielles zusammenzudenken. Dies schreibt er auch im Manifest des Tempels.
Wir erfahren das Unsichtbare in unserem Leben. Die Kunst ist in gewisser Weise das Medium für die Religion, denn sie ist das, was das Unsichtbare offenbart. Das macht den Sinn aller Religionen aus, warum wir alle darin verwickelt sind, das Immaterielle, was eigentlich all diese Anliegen und Geschichten und Mythen vereint. Die Kunst ist ein Weg, ein Medium des Austausches, ein Zugang zu dieser tieferen Ebene oder zum Unbekannten. Deshalb reden wir auch von Cube of the Unknown, um auf diesen Zugang zum Unbekannten zu verweisen.
Der sogenannte Cube of the Unknown war das Herzstück der jüngsten Ausstellung, der Kubus des Unbekannten. Ein schwarzer Würfel, der das Schlüsselwerk der Ausstellung enthielt und an die Kaaba in Mekka erinnerte. Das Publikum konnte das Werk weder sehen noch berühren. Erst am letzten Tag der Ausstellung wurde es während einer Zeremonie für 3 Stunden offenbart. In der Box befand sich ein Werk des kubanischen Künstlers Ricardo Brey, der schon auf der Biennale in Venedig und der Documenta gefeiert wurde.
Als wir Ricardo fragten, können wir uns ein Werk von dir ausleihen und es nur 3 Stunden lang zeigen, sagte er sofort, das ist eine verrückte Idee, aber lass es uns machen.
Das Kunstwerk eines namhaften Künstlers zu verstecken, klingt nicht gerade nach einer guten finanziellen Strategie. Warum betreiben Woods und Staverlink so einen Aufwand, Kunst mit spirituellen, religiösen und mystischen Elementen zu verknüpfen? Handelt es sich bei Ihrem Projekt vielleicht einfach nur um einen Marketing-Gag?
Es ist kein Marketing-Trick und es ist definitiv keine Spielerei für uns. Es ist wirklich ein Diskurs. Es gibt Inhalte. Manchmal spüren wir eine Ermüdung in der Kunstwelt. Und das ist der Weg, sie aufzurütteln, die Umstände aufzurütteln. Wir sind mit unserem Projekt ein großes Risiko eingegangen. Die ersten beiden Ausstellungen haben wir komplett aus eigener Tasche bezahlt. Wir sind natürlich immer noch Teil des Kunstmarktes und der Kunstszene, aber das alte Modell ist ein bisschen müde geworden. Ich denke also, die Leute sind bereit für neue Initiativen.
Marketing-Trick oder nicht? Die beiden sind überzeugt von ihrem Projekt. Sie beobachten generell eine Offenheit für Spirituelles, besonders in der Kunstwelt.
Für manche Menschen ist die Kunst zu ihrer Religion geworden. Es gibt auch eine Menge Ähnlichkeiten zwischen Ritualen der Religion und der Kunst. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Biennale in Venedig und der Documenta sprechen, die Leute gehen dorthin, als ob sie eine Pilgerreise machen würden. Insbesondere Sammler mögen es, einen Anteil an Exklusivität zu haben.
Exklusivität bietet auch der Agprognostische Tempel. Es gibt die Möglichkeit, für 1000 Euro eine goldene Mitgliedschaft zu erwerben. Natürlich soll dies vor allem zur Finanzierung des Tempels beitragen. Neben der Offenbarung der 10 nicht ganz ernst gemeinten Gebote haben sich Woods und Staverlink weitere Details für ihre exklusiven Mitglieder ausgedacht.
Wer die goldene Mitgliedschaft erwirbt, bekommt ein spezielles Medaillon, eine limitierte Auflage, designt von Benjamin Husson, ein französischer Künstler, der in unserer ersten Ausstellung zu sehen war. Man bekommt eine Menge Vorteile. Der Name wird mit einem goldenen Stift in das wunderschöne Ehrenbuch geschrieben, das Dome entworfen hat. Und dann gibt es natürlich noch das Ritual, das wir uns ausgedacht haben. Einen Mischmasch, den unser Unbewusstes hervorgebracht hat. Es gibt viele Bezüge zu den Freimaurern, zum Katholizismus und so weiter. Und selbst das ist ein bisschen eine Art Spiel damit, dass Sammler immer Exklusivität wollen. Was könnten wir ihnen mehr bieten als ein geheimes Ritual, das nur 2 oder 3 von ihnen erleben? Ein Aufnahmeritual.
Auch wenn das Aufnahmeritual für alle Außenstehenden geheim ist, soll so viel verraten sein?
Es hat ein wichtiges kathartisches Element. Es geht auch, ohne zu viel zu verraten, um die Reise von der Dunkelheit zum Licht. Universelle Zeichen, die man in den meisten Ritualen findet.
Beide Künstler bezeichnen sich als nicht religiös.
Es ist wichtig für uns, dass es keine Parodie auf die Religion ist. Es geht nicht darum, sich über Religionen lustig zu machen oder der Clown zu sein, sondern es geht um die Wahrheit, die der Humor enthüllt. Und es gibt eine Art Wahrheit in der Absurdität unserer Bestrebungen in diesen Dingen. Spiritualität ist ja ein sehr ernstes, schweres Thema. Auch wir nehmen es ernst, aber wir brauchen auch ein bisschen Leichtigkeit. Generell ist der Tempel für uns ein sehr offener Ort. Wir wollen ein Raum des Dialogs sein. Jeder hat seine Überzeugungen und das sollte respektiert werden.
Dome Woods räumt jedoch ein, dass das nicht immer klappt. Religion und Kunst in einem Projekt. In seiner Familie hat das für Spannungen gesorgt.
Meine Mutter fühlt sich definitiv angegriffen. Jedes Mal, wenn der Tempel erwähnt wird, geht sie aus dem Raum. Für sie ist das blasphemisch.
Mit den Besucherzahlen sind Woods und Staverlink zufrieden. Dass sie trotz Corona einen Publikumserfolg verzeichnen, erklären sie sich so.
Mit dem Tempel sprechen wir wirklich viele verschiedene Leute an. Natürlich Kunstinteressierte, aber auch Menschen, die sich für Spiritualität interessieren, aus den verschiedensten Gemeinschaften. Wir hatten Leute mit jüdischem Hintergrund, wir hatten Muslime, wir hatten sogar Freimaurer.
Die nächste Ausstellung ist schon geplant. Wenn Corona es erlaubt, wird sie im März dieses Jahres eröffnet. Da der Tempel aber agil und flexibel bleiben soll, wird der Ort noch geheim gehalten.
Berichtet Christine Büchele aus Brüssel. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit. Da geht es heute um die Frage, wie lebt es sich in Quarantäne? Das war Tag für Tag für heute und für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.